Das ist ein krasses Business und du musst dich wirklich auskennen. Das ist schon richtige Unternehmensführung. Das ist wirklich hochanspruchsvoll. Das habe ich tatsächlich unterschätzt. Wir werden ein klassischer Hipsterladen in einer anderen Stadt. Und in Wuppertal, es ist richtig durchmischt. Das ist ja auch das Schöne an Wuppertal. Das habe ich in Berlin natürlich nie so erlebt. Die Wuppertaler sind ein dankbares Publikum. Ich meine, die lieben ihr Luisenviertel. Das ist ja auch wirklich besonders. Also das hat ja wirklich unglaublich viel Flair. Also das kann Köln kaum bieten, sowas. Ich kenne die Stadt schon lange und ich finde schon, dass sie etwas an Attraktivität verloren hat, was schade ist, weil sie unglaublich viel Potenzial hat. Die Bürger, wenn die mal sich zusammenschließen und eine Idee haben und was machen, dieses Innovative, was mit der Schwebebahn angefangen hat, dann kommt da auch was Tolles dabei raus.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Heute begrüßen wir Barbara Opitz.
Sie ist Architektin.
Journalistin.
Und der Witz ist, dass sie deswegen gar nicht kommt.
Genau, denn sie ist die Mitbegründerin eines der vielleicht populärsten Cafés in Elberfeld.
Dem Schimmerlos. Was es mit dem Namen auf sich hat?
Warum eine in Bayern geborene Wuppertalerin in Südamerika gelebt hat und jetzt ein Café betreibt, das erzählt sie uns am besten selber. Herzlich willkommen, Barbara Opitz.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Sag mal, wie beschreibst du jemanden, der dich unter Schimmerlos überhaupt nicht kennt, euren Laden, wenn wir uns jetzt irgendwo treffen würden?
Das ist schwierig, weil ich wirklich jedes Mal drüber nachdenke, weil es ist nicht so richtig definiert. Also wir nennen uns ja Deli, also das kommt von Delikatessen, weil es so ein bisschen die alpenländische Küche repräsentieren soll. Und da machen wir dann eben auch den Wurstsalat und den Kartoffelsalat und so weiter. Und daher kommt das. Aber wir hatten ja am Anfang auch gedacht, dass wir viel früher zumachen. Also es war ja geplant 18 Uhr. Mittlerweile ist es ja auch ein Abendladen geworden. Das heißt, abends ist es eher eine Art Restaurant und es ist aber auch ein Frühstücksladen. Es ist so ein ganzheitlicher Laden, so würde ich das beschreiben, mit alpenländischer Küche.
Okay. Und was war zuerst da, die Location oder das Konzept?
Zuerst war das Konzept da. Die Location hat aber das Konzept dann etwas verändert.
Okay, inwiefern?
Es ist halt viel größer geworden. Das haben wir irgendwie nicht so richtig bedacht bei der ganzen Sache. Wir wollten einen kleinen romantischen Laden machen und dann fanden wir das Ladenlokal so toll und dann sind wir da eingezogen und dann haben wir erst gemerkt, dass wir das Ganze ja auch füllen müssen und dass die Küche auch sehr groß ist. Und das war dann alles etwas überdimensioniert.
Aber das war ja vorher ein ganz anderes Geschäft, ne? Also was da drin war, war ja eben nicht
genau.
Gastro.
Genau, also wir hatten erstmal ein ganz anderes Objekt vor Augen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich in Wuppertal was aufmache, dann muss es in der Friedrich-Ebert-Straße sein. Das war noch bevor das Ski sozusagen da und das Café und so weiter da aufgemacht haben. Da war noch so gar nichts, sondern eher die Luisenstraße. Aber das ist ja dann eher so eine Abendstraße gewesen. Und ich dachte, das ist eine gute Straße. Und ich kenne ja auch die Wuppertaler. Die sind so ein bisschen, also ne, wenn das jetzt so links und rechts etwas weiter weg wäre, vielleicht 200 Meter oder so, dann wird es schon schwierig. Deswegen habe ich gesagt, nur in dieser Straße. Und da hatten wir erstmal dieses Kronberger Backhaus, das ehemalige, das jetzt immer noch leer steht. Mhm. Na, das hatte die Vonovia damals gekauft und wollte es nicht abgeben. Und da lagen dann irgendwann die Nerven blank, weil wir, glaube ich, ein Dreivierteljahr mit denen da zu tun hatten. Und hinterher haben wir das dann aber verworfen. Es steht ja, wie gesagt, immer noch leer. Und dann waren wir aber so ein bisschen angefixt von der Idee, das muss jetzt auch in dieser Straße sein. Und dann hatten wir noch tatsächlich vorne diesen Friseurladen in Augenschein genommen. Da wollten wir dann, also es gab keine Gastronomie in dem Sinne, die da offen war. Deswegen mussten wir sowieso auf andere Räumlichkeiten zurückgreifen. Und dann dachten wir, da müssen wir irgendwie vielleicht nochmal was aufbrechen. Und dann sollte die Küche da in den Keller und so weiter. Aber die ganzen Auflagen, das ging alles nicht. Und dann wurde dieser Raum frei. Also dieses alte, das war ja früher ein altes Haushaltswarengeschäft, wo da auf dieser Empore standen dann diese ganzen alten Waschmaschinen.
Staubsauger und sowas.
Genau.
Ne?
Und unten halt die, witzigerweise haben wir diese Mülleimer jetzt auch im Laden, also diese schönen 60er-Jahre-Mülleimer und so. Du hast ja auch alles gekriegt, wir waren da ja alle öfter mal drin. Früher, es war ein total schöner Laden und dieser Besitzer von dem Laden oder dieser Bischof und Zimmermann hieß der und so hieß ja auch der Laden, der hat seine Lehre wohl da gemacht. Also der hat ganz, ganz früh angefangen und war sozusagen über 60 Jahre da in dem Laden. Und das hat man diesem Laden natürlich auch total angemerkt. Da ist nichts gemacht worden. Also im hinteren Bereich war noch nicht mal Elektrik. Das war wirklich, war das aber irgendwie richtig verzaubernd. Das war ein ganz, ganz toller Raum. Wir haben da noch den alten Generalanzeiger so aus dem Schutt, so aus den 50er Jahren, solche tollen Berichte haben wir dann durchgelesen. Und da war so, wir haben halt alles Mögliche da gefunden, alte Möbel. Und das war wirklich ein Stück Zeitgeschichte. Also, und wir waren dann natürlich total begeistert und irgendwie musste das jetzt plötzlich dieser Raum sein.
Okay. Habt ihr einige von diesen Möbeln auch, stehen die im Schimmerlos? Weil ihr habt ja so ein bisschen Retro-Charme, habt ihr ja schon.
Also
auch,
tatsächlich, ne? Eigentlich im Endeffekt dann nur zwei.
Mhm. Na, immerhin.
Zwei Sessel, ja. Immerhin, ja, ja. Genau. Ja. Genau.
Und wie viele Sitzplätze habt ihr da jetzt heute? Weil du sagst, ihr hattet es euch klein vorgestellt. Was war eure Planung und wie viel sind es jetzt?
Also die Planung war eigentlich so 4-5 Tischchen und im Grunde ein langer Tresen und wollten halt mehr auf Salate und zwei Gerichte am Tag, also so einen kleinen Mittagstisch und eher diese Salate, dieses gesunde Frühstück und eben so ein paar Delikatessen, sowas, die Weißwürste, ne, die beziehen wir ja von so einer ganz bekannten Metzgerei aus München, die sind auch Weltmeister geworden. Und da haben wir gedacht, die können wir natürlich auch da verkaufen, in so einer Ladentheke, so ein kleines Lädchen machen. Und ja, jetzt im Endeffekt sind wir halt ein richtig großes, wir haben oben 16 Tische, unten nochmal dann 7, 8, 9, ja 12 Tische. Und dann, wenn im Sommer ist ja dann draußen noch, dann der Biergarten. Und wenn wir, wegen der Auflagen, wir mussten ja das nebenan, das heißt auch so, auch noch mitmieten, ein Jahr später, weil wir mussten ab einer gewissen Größe einen Mitarbeiterraum vorweisen können. Und in dem Laden war das gar nicht mehr möglich. Im Keller darf man das auch nicht. Also mussten wir diesen Nebenraum, die komplette Wohnung mieten. Und zwar nicht wegen dem schönen Raum vorne, sondern wegen dem kleinen Mini-Raum hinten drin. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Und dann wurden wir natürlich immer größer und größer.
Und euer Konzept, also diese bayerische Küche, ist ja nicht so verbreitet. Warum genau diese Idee?
Naja, also ich komme daher, ne? Also meine beiden Eltern sind Urmünchner, meine ganze Familie kommt aus Bayern. Also ich bin mit dem Essen aufgewachsen oder mit dieser Küche. Das ist ja schon mal, wir wollten ja einen authentischen Laden machen. Und witzigerweise ist, ich habe meinen Mann in München kennengelernt auch. Der ist zwar Ostfriese, also genau das Gegenteil, aber die ganze Familie kommt auch aus dem Süden, aus Bayern oder aus Stuttgart, aus der Ecke. Und die sind 3 Wochen, bevor er geboren worden ist, nach Ostfriesland gezogen. Aber ne, seine ganzen Wurzeln liegen in Bayern. Er hat dann auch eben in München studiert. Und so, wir gehen zusammen gerne in die Berge und mögen die Mentalität. So ist das entstanden. Also wenn du in München bist, so also diese gutbürgerliche Küche erlebt ja auch gerade eine Renaissance. Genauso wie übrigens der Dialekt. Mhm. Das hat ja auch was mit Kultur zu tun, mit Esskultur, mit unserer deutschen Kultur auf eine Art. Also hier natürlich nochmal ganz anders, weil wir hätten die westfälische Küche jetzt nicht repräsentieren können, weil wir davon überhaupt keine Ahnung haben. Aber es fehlte uns tatsächlich ein bisschen hier die deutsche Küche, die vielleicht auch mal ein bisschen moderner übersetzt ist und eben nicht dieses pumpige, dick, soßige.
Viel von allem fettig.
Genau, ja. So. Das fehlte. Wir haben ja alles möglich. Wir haben ja viele Italiener, wir haben viele Türken, wir haben Asiaten. Also wir haben ja alles Mögliche, aber die deutsche Küche ist etwas unterrepräsentiert. Und das wäre ja auch das gewesen, was wir am besten können. Also ne, wir brauchen jetzt nicht anfangen, irgendeinen griechischen Grill zu machen oder so. Davon haben wir einfach keine Ahnung. So, und ja, das war eigentlich so die Idee, dass wir am besten damit anfangen. Wobei ich auch, ne, ich habe ja auch lange in Berlin und in Hamburg gelebt. Das ist jetzt auch nicht total neu, dieses Konzept. Es gibt auch die Meierei zum Beispiel in Berlin oder so. Die machen auch sowas, ne? Also.
Ja. Das heißt, würdest du davon ausgehen, dass so ein Schimmerlos auch in einer anderen Stadt gut funktionieren würde mit diesem Konzept, so wie es jetzt dann geworden ist?
Besser.
Besser?
Ja, also es funktioniert ja super, aber die Wuppertal tun sich generell immer ein bisschen schwer. Also es ist auch total lustig, wenn jetzt von der Einrichtung her, es ist jetzt auch nichts wahnsinnig Neues, dass man jetzt so 60er Jahre, das ist, ne, also vom Sperrmüll oder auch aus eBay die Sachen zusammenklamüsert, das siehst du in Berlin oder so schon mal öfter, aber am Anfang in Wuppertal waren alle völlig erstaunt, das ist ja völlig alt, das ist ja unglaublich und also man merkte, es ist wirklich irgendwie, bei manchen ist es was völlig Neues und manchmal tut man sich vielleicht auch ein bisschen schwer damit, ne, so. Also manchmal hatte ich das Gefühl, in Wuppertal ist es ein bisschen so. In anderen Städten oder in größeren Städten, da, ja, ist das, glaube ich, einfach schon normaler.
Wenn man jetzt heute bei euch ist, dann ist das Publikum ja total durchmischt. Also sehr junge Leute, aber eben auch relativ alte Menschen. War das von Anfang an so oder hattet ihr so eine, sagen wir mal, so eine erste Zielgruppe, die euch so entdeckt hat und die das dann so in die Stadt reingetragen hat?
Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben eben gesagt, wenn wir dieses, also das ist das Schöne und warum wir auch froh sind, dass wir es hier gemacht haben. Wir werden ein klassischer Hipsterladen in einer anderen Stadt. Ne? Und in Wuppertal haben wir junge Leute natürlich, Leute aus dem Briller Viertel, Leute aber auch aus Barmen, aus allen Stadtteilen. Wir haben einen Oma-Stammtisch, die Damen sind weit über 80. Die kommen jede Woche. Also es ist richtig durchmischt. Mhm. Und das sagen wir immer wieder, wie schön das ist. Das ist ja auch das Schöne an Wuppertal irgendwie. Das habe ich in Berlin natürlich nie so erlebt. Das sind dann immer wirklich eine ganz bestimmte Szene und dann hast du ein ganz bestimmtes Zielpublikum. Und ein bisschen haben wir uns das natürlich gewünscht, dass wir ein breites Publikum ansprechen, aber das kannst du vorher eigentlich nicht so sagen. Also wir haben eher damit gerechnet, dass uns eher die jungen Leute aufsuchen, aber dass das so gemischt ist und auch so gut ankommt in allen Altersstufen, das freut uns natürlich.
Wir sind ja ein Bildungspodcast, das muss man ja immer sagen. Wir wollen ja Dinge vermitteln. Deswegen müssen wir dringend mal über den Namen reden. Schimmerlos.
Ja.
Also
das ist von uns ein bisschen nicht gut durchdacht gewesen. Dass wir
großartig. Ja. Da muss ich unterbrechen. Das ist der beste Name ever, oder?
Ja. Bis auf, wenn jemand irgendwie der Gemüsehändler vorbeikommt und sagt, ist das hier das Schimmellos? Dann haben wir gesagt, im besten Falle ja.
Ich habe heute noch nicht nachgeguckt.
Ja, also es ist natürlich mit einem Zwinkerauge. Das ist meine Lieblingsserie, einer meiner Lieblingsserien. Das ist Kir Royal. Das ist eine 80er-Jahre-Serie. Die ist sehr böse. Eigentlich, also politisch unkorrekt, wie es halt in den 80ern waren, sehr bissig und sehr gut getroffen. Also dieser Baby Schimmerlos ist ein Klatschreporter und der nimmt halt die Münchner Schickeria auf die Schippe sozusagen. Er ist sozusagen ein wichtiger Mensch und bestimmt, wo ist the place to be. Ne? Und alle schicken Leute wollen unbedingt an ihn rankommen, damit sie auch dabei sein können. Ich glaube, die erste Folge heißt sowas wie Wer drin ist, ist drin oder irgendwie sowas. Ne? Und und das war halt dadurch, dass wir halt Münchner Küche anbieten oder alpenländisch und wir so ein bisschen im Zwinkerauge sagen, das ist the place to be und das Ganze aber auch natürlich ein bisschen ja, lustig sehen. Ne? Also die Münchner, die haben ja auch einen guten Eigenhumor, so ist es nicht. Also viele denken immer, das ist so dekadent München und so weiter. Die haben auch einen sehr guten Humor und das trifft halt diese Serie auch sehr gut. Ich finde die fantastisch.
Alleine die Szene zwischen Baby Schimmerlos und Mario Adorf, der den Generaldirektor Heinrich Hafenloher spielt, anzugucken, der im breitesten Kölsch sagt, ich schäße dich zu mit meinem Geld. Ist einfach...
Ist herrlich, oder?
Also das ist große Schauspielkunst. Ja. Und also auf YouTube gibt es viel, sollte man mal nach Schimmerlos suchen. Ja. Hat dann zwar nichts mit Gastro zu tun, aber dann weiß man, warum der Name perfekt gewählt ist.
Ja, danke. Also genau. Aber wie gesagt, also vor allem den Jungen muss man es auch teilweise wirklich erklären. Ja. Ne? Das ist natürlich auch wirklich lange her, also diese Serie.
Ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Also ich habe es überhaupt nicht geschnallt und ich fand es aber, ich mochte den Namen deswegen, weil ich das so als, also ich habe so gedacht, es ist ein Adjektiv, also schimmerlos, kein Name, sondern ein Adjektiv und ich dachte, es ist irgendwie nett und es passt irgendwie voll zu dieser Stadt und ich dachte so, schimmerlos ist irgendwie so, also ist halt ohne Klimbim, also so wie schlicht und also authentisch und
ja,
sowas.
Genau,
ne?
Also ich glaube, also so kann man das ja auch verbinden. Das damit. Genau.
Also so und so ist es ein schöner Name.
Genau. Ja. Genau. Am lustigsten ist immer, wenn Micha irgendwo bestellt und die irgendwo, ja, Herr Schimmerlos. Das ist ihm am liebsten, weil dann immer die Verbindung ist, Schimmerlos ist ein schöner Name, aber gleichzeitig ist es halt dieser...
Ja. Babyschimmerlos.
Ja, Babyschimmerlos.
Ja, aber ich bin jetzt im Thema. Ich habe das auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich
und,
auch.
Und wie findest du es?
Also diese Heinrich Hafenloher Szene, die Tobias genannt hat, die müssen sich alle, die das hören, auf jeden Fall anschauen. Ja. Ja.
Wann habt ihr eigentlich angefangen? Also kurz vor Corona, oder?
Einen Tag vor dem ersten Lockdown war unser Eröffnungstag.
Mhm, daran erinnere ich mich. Da hatten wir alle irgendwie ein bisschen Mitleid und haben gedacht, das wird...
Ja, wir auch.
Öffnet und schließt gleich wieder.
Suboptimal. Ja, vor allem, weil wir alles gekocht hatten und so weiter. Wir mussten dann die Sachen irgendwie to go rausgeben, weil wir konnten ja nicht sagen, kommt alle rein und schaut euch das an. Das war irgendwie so, naja, auf jeden Fall eine heiße Phase.
Wir haben viel über München gesprochen. Du hast gesagt, du bist oft umgezogen, denn du hast auch schon Berlin und Hamburg erwähnt. Weißt du noch, wie oft du umgezogen bist? Du hast gesagt, sehr oft. Hast du mal gezählt?
Naja, meine Eltern waren Auslandslehrer. Bedeutet, dass ich natürlich schon in meiner Kindheit relativ viel umgezogen bin. Ja, schon so, Moment, ja, bestimmt schon so 14 Mal.
Okay, Wahnsinn. 14 Mal. Das ist eine Menge. Aber du hast einen Großteil deiner Kindheit in Wuppertal verbracht und hast hier Abitur gemacht und du sagst, Wuppertal ist Heimat, richtig?
Ja, also genau. Ich habe hier einfach mit Abstand die längste Zeit verbracht. Ich habe meine Kindheit zwar in Argentinien verbracht und Bayern, ich bin da auch geboren und so, aber ich bin dann irgendwann mal in so einer sehr prägenden Zeit nach Wuppertal gekommen, ich glaube in der 4. Klasse und habe dann hier auch zum ersten Mal Freunde gehabt, die länger Freunde waren. Ne? Und dann sind auch meine Eltern irgendwann mal wieder nach Mexiko gezogen, dann habe ich mich durchgesetzt und bin hier geblieben. Da war ich aber auch erst 13 oder so. Also das war schon mit Betreuung von Nachbarn oder irgendwie so. Das ging
schon. Das ist fast eine Pippi-Langstrumpf-Geschichte.
Ja, so ein bisschen. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt an meine eigene Tochter denke, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Also das war schon so halb wahnsinnig. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert im Endeffekt. Und ich glaube, deswegen ist es so Heimat, weil ich da auch sehr dran festgehalten habe, an dieser Stadt. Ich will nicht nochmal umziehen, habe ich gesagt, ich will nicht nochmal irgendwie alle verlassen müssen und so. Und deswegen bin ich auch, als ich zum Studium wieder weggegangen bin, war das hier immer wieder ein Ankerpunkt, ja.
Aber kannst du kurz sagen, also Pippi Langstrumpf und mit Villa Kunterbunt und so, wo hast du denn gewohnt? Also du hast eine eigene Wohnung gehabt und du wurdest dann bekümmert, wenn das nötig war, von Nachbarn oder?
Wir hatten ein Haus, ne, und ein kleines Haus und da bin ich dann alleine gewesen sozusagen. Und in der Zeit, wo ich hier war, da hatte ich sehr nette Nachbarn, die haben mich öfter mal eingeladen. Und als einmal wurde ich ganz schlimm krank, dann habe ich bei denen dann die ganze Zeit im Bettchen gelegen. Die hat sich sehr um mich gekümmert. Und und irgendwie bin ich sehr früh weggegangen. Also ich war mit 13 Jahren, ich glaube mit 13 fing das an, genau, mit 13 war ich dann schon im Köhler und so. Aber ich war auch relativ schnell zu Hause wieder, weil ich glaube, die Rebellion ist da auch ausgeblieben. Also ich musste ja, es hat sich auch keiner, ich war relativ brav. Ich bin zwar viel ausgegangen, hatte extrem viele Fehlstunden, so viel ich weiß, aber es hat alles irgendwie gut funktioniert.
Und dann bist du fürs Architekturstudium weggegangen. Du hast Architektur studiert.
Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter. Ich habe Geschichte Germanistik studiert in Köln erstmal und habe da das Zwischendiplom gemacht. Wollte eigentlich Lehrer werden, eigentlich Auslandslehrer, so wie meine Eltern. Und da in dieser Zeit hatten die aber das BVA alle Stellen für einen Auslandslehrer gestrichen, vor allem Südamerika. Und ich wollte ja wieder nach Südamerika. Und diese Vorstellung dann hier im Lehramt, und das war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann hatte eine Freundin von mir Architektur studiert hier in Wuppertal. Mhm. Und dann habe ich einfach das Zwischendiplom gemacht und habe mich dann einfach beworben in Wuppertal und bin da genommen worden und habe da angefangen, Architektur zu studieren. Das habe ich auch dann fertig gemacht. Also ich bin sozusagen Architektin. Ja, und also wie ich dann im Grunde dann zur Gastronomie gekommen bin, das ist einfach irgendwie...
Und dazwischen kommt ja noch der Journalismus.
Aber wie kommt man denn von Architektur zu Journalismus?
Also, das ist
oder
ganz
interessant. Oder hast du überhaupt jemals als Architektin gearbeitet?
Ja, ein halbes Jahr.
Okay.
Ich hatte also komischerweise, also das Studium hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte mit Auszeichnungen allen drum und dran. Ich hatte ein Stipendium und so. Und irgendwie hat mir das aber als Beruf dann nicht mehr gefallen. Nicht mehr so gefallen wie das Studium. Und meine Eltern waren stinksauer und haben auch erstmal nicht mit mir gesprochen, weil ich das erstmal dann einfach für mich gesagt habe, das ist nicht das, was ich will. Habe aber dann gedacht, ich werde promovieren und wollte dann, weil mich immer Geschichte auch interessiert hat, wollte dann im Grunde in die Architekturgeschichte rein und wollte irgendwie an der Uni bleiben und so. Und dann habe ich gedacht, aber ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur gezeichnet. Ich muss auch mal gucken, dass ich mal wieder ins Schreiben komme. Und hatte noch ein bisschen Zeit und habe ein Volontariat bei der WZ gemacht. Ein Praktikum natürlich erstmal. Und habe da 100-jährige Frauen betreut. Also die wurden halt 100, also Geburtstage. Und dann kommt ja immer der Oberbürgermeister dahin und einer von der WZ, das war dann immer ich. Und dann trinkt man zusammen Pikolöchen und feiert diesen Geburtstag. Und diese Frauen, die haben so tolle Geschichten erzählt. Das war so spannend. Ich hing denen an den Lippen und ich hatte immer nur so 30 Zeilen, die ich schreiben durfte. Und ich hätte da Romane schreiben können. Also das fand ich einfach unglaublich spannend. Und so habe ich irgendwie gemerkt, dass ich das wahnsinnig toll finde. Und dann kam relativ schnell das Angebot, ich könnte ein Volontariat machen. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und dann habe ich ein Volontariat bei der WZ gemacht. Und dann habe ich irgendwie Blut geleckt. Und dann ging es nochmal. Dann habe ich Journalistenschule besucht, bin ich nach Reutlingen. Das ist so eine Reportageschule, das ist die kleine Schwester von der Henry-Nannen-Schule in Hamburg. Die ist sehr gut, also wir sind da viel gereist und dadurch bekommt man auch Kontakte. Ja, und dann war ich mit dem Abschluss, war ich dann Journalistin und habe für viele Zeitungen gearbeitet, also für die Taz habe ich viel gearbeitet am Anfang. Dann bin ich irgendwann mal bei Brand 1 gelandet, das ist eigentlich ein Wirtschaftsmagazin, Wirtschaftsgesellschaftsmagazin, ein sehr schönes. Da bin ich sehr gerne gewesen, habe aber als Freie dann auch viel für Spiegel, für alle möglichen geschrieben und bin dann als feste Redakteurin beim Stern gelandet. Und da war ich dann doch bestimmt 8 Jahre oder so. Und klar, das war alles Berlin und Hamburg. Und der Weg wieder nach Wuppertal zurück war, dass eine Korrespondentenstelle frei wurde für Nordrhein-Westfalen vom Stern. Und da haben die sich gedacht, das ist doch praktisch, wenn ich das machen würde. Und ich durfte mir dann eine Stadt aussuchen. Und das war ja klar, also, dass ich da nach Wuppertal gehe. Und so bin ich nach Wuppertal gekommen und ja. Und dann war ich erstmal Journalistin im Wuppertal.
Hast aber da thematisch für den Stern alles, was irgendwie mit Nordrhein-Westfalen zu tun hatte, gemacht? Oder hattest du da Schwerpunkte?
Ich hatte zwei Schwerpunkte. Ich hatte einmal Nordrhein-Westfalen Gesellschaft, also ich war im Gesellschaftsmagazin, also nicht das Politische, sondern das Gesellschaftliche. Was aber auch bedeutet, nicht nur für mich gesellschaftsrelevante Dinge, sondern eben auch viele Serienmörder und so. Das war schon, ne, also ich habe immer noch die ganzen Akten von diesen Höxter-Morden zu Hause und das war schon heftig und auch sehr negativ. Und ich hatte gleichzeitig durch bestimmte Geschichten eine Position, also ein Terrorbeauftragte war ich sozusagen gleichzeitig. Und das traf sich ganz gut, weil das war die IS-Hochzeit und in NRW waren viele Jugendlichen, die konvertiert waren, die irgendwie sich radikalisiert hatten und so weiter. Und das war schon extrem viel und extrem anstrengend und auch viel Negatives, ne, was ich da sozusagen immer gehört habe oder immer verarbeiten musste. So, das war schon auch heftig.
Und war dann die Idee mit dem Schimmerlos und der Gastro, war das so ein bisschen Flucht vorm Journalismus oder also
ja, genau.
Das ist ja das eigentlich nochmal die nächste totale Wendung, oder?
Genau. Also ich habe ja viel hier in Wuppertal während des Architekturstudiums habe ich wirklich viel gekellnert in vielen Läden und ich habe das Kellnern als wunderschön empfunden. Es war irgendwie alles. Also du hattest Menschenkontakt, du hattest Sport auf eine Art, ja. Du musstest irgendwie schnell sein, du musstest irgendwie reagieren können. Du warst irgendwie immer gefragt und man war immer irgendwie in Action und ein nettes Team meistens. Man ist danach auch noch natürlich was trinken gegangen oder feiern gegangen. Oder also es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Und ich hatte auch einen ganz tollen Chef, der mir ganz viel beigebracht hat. Und ich habe immer gesagt, deswegen habe ich auch, glaube ich, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich nie Angst hatte, irgendwas zu wechseln. Ob ich jetzt das erste Studium aufgegeben habe, um Architektur zu studieren, ob ich dann sage, ich will jetzt doch gar keine Architektur machen.
Kellnern geht immer, ne?
Kellnern geht immer, egal wo. Ja. Also und ich würde auch tatsächlich, wenn ich irgendwo einen neuen Job anfangen würde in einer neuen Stadt, würde ich als allererstes nebenbei kellnern, weil man da auch unglaublich schnell Leute kennenlernt. Also man kommt auch einfach schneller in der Stadt an. Mhm. Und das war so ein bisschen, das hatte ich immer in petto. Und dann wurde ich schwanger. Und ich saß dann mit hochschwangerem Bauch, wie gesagt, das waren diese Höxtermorde, dann im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt und habe mit dieser Frau gesprochen und habe irgendwie gemerkt, es tut mir überhaupt nicht gut, dass ich auch mit dem Baby hier drin sitze. Es ist einfach, es war irgendwie ungut. Und den Job hätte ich so auch nicht mehr weitermachen können, weil ich ja ständig von heute auf morgen irgendwo hinreisen müsste. Ob jetzt in die Türkei oder jetzt nach Höxter oder jetzt nach Köln. Oder da musste ich ständig auf irgendwelchen Sachen in Köln, ob da jetzt vielleicht ein Terroranschlag ist. Da musste ich da ständig von morgens bis abends irgendwo warten und solche Sachen. Also das war, ist als junger Mensch macht man das. Es ist super anstrengend, aber wenn man irgendwann mal Mutter wird oder so, das ist irgendwie nicht mehr ganz so, ja, das passt einfach nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas machen, wo wir an Ort und Stelle bleiben, auch nicht mehr dieses Reisen. Mein Mann ist vorher in der Eventbranche gewesen und dann haben wir gesagt, Plan B, wir machen Kaffee auf. So, das war eigentlich die Idee.
Aber ich finde, also jeder, der mal in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, dass, also man arbeitet, weil andere frei haben, man arbeitet teilweise bis spät in die Nacht, also man schließt den Laden um 6 Uhr ab und um 8 Uhr wieder auf und so. Und so viel Spaß das macht und so schön das alles ist, aber es ist halt auch verdammt anstrengend. Also wie kompatibel ist denn jetzt Gastro mit Privat- und Familienleben? Jetzt reist ihr zwar nicht mehr, aber ihr wohnt im Schimmerlos, oder?
Ja, du triffst auf jeden Fall einen Punkt. Also was bei mir auch mal, glaube ich, ein bisschen dazugehört hat und bei Micha sowieso, weil der hat vorher keine Gastro-Erfahrung gehabt, war so ein bisschen verromantisiert, würde ich sagen. Also es war ein paar Jahre her und ich war ja auch damals nicht Chef, sondern einfach nur junger Student oder junge Studentin. Jetzt aus diesem Wahnsinnsstress des Journalismus in das Kleinod-Café mit ganz viel Entspannung und so weiter, das war natürlich überhaupt nichts. Das ist, ich komme Gott sei Dank vom Stern, deswegen ist es, würde ich sagen, genauso stressig und genauso wenig Privates oder Zeit für Privates. Für Micha ist das, glaube ich, noch mehr eine Umstellung gewesen. Aber es ist eigentlich tatsächlich nicht kompatibel mit Familie oder mit Privatleben, außer du lebst das auch richtig. Also unsere Tochter wächst einfach in diesem Laden auf. Ne? So. Das hat auch was Schönes. Also die hat ihren Bereich, die geht zur Tante Peti, das ist dann sozusagen zwei Geschäfte weiter, so ein schöner Anziehladen. Links von uns ist der Friseur, da holt sie sich jeden Tag irgendwie was ab, kriegt sie immer so eine kleine Süßigkeit und hängt da ein bisschen ab. dann kennt sie die ganzen Stammgäste gut. Also sie liebt es, in dem Laden zu sein. Gegenüber im Il Giotto gehen wir dann nach Feierabend manchmal schnell was essen oder wir holen den Papa ab, dass er mal eben eine halbe Stunde mit uns was essen geht und dann gehen wir wieder nach Hause und die ist halt, das sind alles wie Onkels und Tanten für die. Ne? Das hat ja auch was. Mhm. Also ein bisschen ist es schon wie in Argentinien meine Kindheit auch, da findet viel auf der Straße statt und alles ist etwas, ist so ein bisschen miteinander, da ist auch das Café und das und da ist man nicht so familiär
abgekapselt zu Hause.
Genau, genau. Mhm. So, ich glaube nicht, dass es, ja, ich glaube, das hat auch gute Seiten für sie. Mhm.
Wenn ich dir jetzt hier so zuhöre, du bist ja irgendwie, würde ich sagen, ein sehr reflektierter Mensch und ich sag mal auch das, was du so beruflich gemacht hast und so, also hast dich ja mit ganz vielen Dingen beschäftigt, ja auch sehr intensiv und Gastro ist, glaube ich, wahnsinnig anspruchsvoll in Bezug darauf, sich immer wieder auf neue Menschen, Situationen einzustellen, diese Geschwindigkeit zu haben, hat aber ja jetzt nicht das, was vielleicht jemand macht, der eine Promotion in Geschichte anstrebt, also sich so ganz tief mit einem Thema beschäftigen und so dieses Fachliche. Gibt es so Momente, wo du aus deiner Arbeit als Architektin, Journalistin oder auch aus dem Studium heraus, wo du so solches Arbeiten auch vermisst oder würdest du sagen, ich bin jetzt völlig angekommen in diesem Gastro-Thema?
Irgendwie bin ich völlig angekommen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch, dass ich das vermisse. Mhm. Ich hatte genau das Problem beim Journalismus. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde der Sache nicht gerecht. Man schreibt ja über Menschen und so weiter, man hat viel Verantwortung und manchmal hatte ich das Gefühl, es ist ja trotzdem ein Business und es ist trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen und ich muss auch...
Und jeder Artikel wird gekürzt,
ne? Es wird gekürzt, ich muss auch zum Ende kommen. Ich habe übermorgen eine Abgabe über Osman Germania und ich kann meinen Informanten nicht mehr erreichen und so weiter. Und da muss ich jetzt irgendwie gucken, wie ich das irgendwo noch gedeichselt kriege. Das fand ich richtig schlimm. Und in der Gastronomie wird ja nicht von mir erwartet, dass ich irgendjemandem so gerecht werde in der Tiefe, sondern es wird erwartet, dass er einen guten Kaffee kriegt, ja. Und damit kann ich demjenigen vielleicht einen Tag versüßen oder so. Das ist unsere Aufgabe, dass der Kaffee gut ist, ja. Auch schon anstrengend genug, ne, wenn es voll ist oder irgendwie sowas. Also ich finde es gerade sehr angenehm, nicht mehr diese Belastung zu haben, irgendwo das Gefühl zu haben, ich muss jetzt abbrechen, ich muss an der Oberfläche bleiben, weil das ist ja in diesem Bereich völlig legitim. Also ich finde das extrem angenehm und entspannend.
Würdest du deiner Tochter empfehlen, auch Gastro zu machen? Oder?
Nein, natürlich nicht. Ich habe wirklich überlegt, also ich hätte ja jetzt schon wieder tausend Ideen, was ich jetzt werden würde wollen im nächsten Leben. Ich habe ja bis jetzt alle 10 Jahre was anderes gemacht, mal sehen. Das sind ja noch 5 Jahre. Ich würde ihr tatsächlich, glaube ich, ich würde ihr gar nichts raten, sie muss es ja selber wissen, aber ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn sie Handwerk machen würde.
Ja. Wäre das was du auch?
Ich würde das momentan, ja, ich würde es mittlerweile machen, ja. Ich würde gerne was Handwerkliches machen.
Ja. Mhm. Wie guckst du denn auf die Gastro-Szene in Wuppertal?
Es könnte ein bisschen mehr sein. Mhm. Ne? Ich finde, ich war nämlich letztes Mal in Heidelberg oder so und die Stadt ist ja viel kleiner, aber es gibt viel mehr Sachen. Mhm. Es gibt viel mehr Gastronomie, es gibt viel mehr Läden. Das ist bei uns, finde ich, tatsächlich etwas wenig geworden. Ich meine, in Barm oder in den ganzen anderen Stadtteilen stirbt es ja aus. Die können sich eigentlich alle gar nicht mehr so halten. Das heißt, eigentlich reduziert es sich schon, bis auf manche Restaurants, wo man dann wirklich gezielt hinfährt, beschränkt sich das auf das Luisenviertel. Und und vielleicht nochmal eben der Hutmacher, das ist dann so eine kleine Enklave und so weiter, aber für eine Stadt von 360.000 Einwohnern ist das eigentlich recht wenig, finde ich.
Und hast du einen Eindruck, woran das liegt?
Es gibt ja hier, in Wuppertal ist ja schon irgendwie sehr innovativ, es gibt ja dieses bürgerschaftliche Engagement hier, wo wirklich Leute was anpacken. Und das gibt es auch bei jungen Menschen oder mittelalten Menschen, die da wirklich was machen. Ich denke zum Beispiel an den Mike mit dem Loch oder irgendwie sowas. Es gibt ja Leute, die wirklich was machen. Aber ich habe ja zu Anfang gesagt, ich würde es gar nicht mehr unbedingt wieder in Wuppertal machen, den Laden aufmachen. Und zwar liegt es vor allem an dieser Art, wie schwer es einem gemacht wird. Also ich war so naiv, ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier, das war ja damals diese Ecke, wo wir das aufgemacht haben, war viel Leerstand. Da gab es ein bisschen Probleme im Divertschen Garten, da war so ein bisschen, der war so am Verkommen und da war jetzt dieses Kronberger Backhaus und noch ein Leerstand, also 3 Leerstände, dann war das jetzt auch noch leer und das war so ein bisschen, so dann habe ich gedacht, wenn wir da jetzt was machen, dann freut sich die Stadt bestimmt richtig, ne? Das wird jetzt richtig, und dann haben wir eigentlich nur mit Gegenwind zu tun gehabt und auch nur mit ganz schwierigen, nein, das geht nicht und das geht nicht und hier Strafe zahlen und hier nochmal zahlen und dafür nochmal zahlen und so weiter. Dann mussten wir teilweise total bangen, ob wir überhaupt
die
Empore aufmachen dürfen und so. Also es war wirklich, es mischt sich ein wenig mit Angst. also würde ich jetzt mal tatsächlich sagen, nach wie vor habe ich das Gefühl, dass immer irgendwas kommen könnte von hinten, woran man nicht gedacht hat. Da nochmal 2000 Euro, da nochmal 2000 Euro. Das Schild mussten wir abnehmen. Das haben wir erstmal für teuer kaufen müssen, also herstellen müssen. Und das war das Originalschild, was wir halt dann nochmal neu bezogen haben und so. Und plötzlich war das aber nicht mehr unter Denkmalschutz. Und dann haben wir die ganze Zeit gesagt, okay, aber das ist doch das einzig originale Schild in der ganzen Straße. Also genau das ist ja dann, also denkt man, ja, dann war das okay, aber dann war es plötzlich im Schwenkbereich des LKWs. Deswegen 5 Zentimeter zu lang, aber davor steht ein Baum. Also, ne, es ist halt...
LKW hätte schon durch den Baum geschwungen, bevor er...
Ganz genau. Wir haben jetzt einfach kein Schild mehr, ne, so. Weil wir können es jetzt nicht zahlen, das alles neu zu machen und wir haben es aufgegeben. Aber es sind halt ganz viele Dinge. Es war ein unglaubliches Bangen, ob wir einen Biergarten machen dürfen. Und wenn wir den nicht hätten machen dürfen, hätten wir einpacken können, weil wir können diesen Riesenladen im Sommer nicht halten, wenn wir gar keinen Außenbereich haben, völlig ausgeschlossen. Und wir sind ja Überzeugungstäter, das heißt, wir haben Schulden aufgenommen, um das machen zu können. Und das hat einfach wahnsinnig viel mit Sorge zu tun. Also man hat einfach ununterbrochen Sorge, dass das irgendwie, dass man uns das erlaubt oder das erlaubt, dass man das irgendwie hinbekommt. Ich mache jetzt der Stadt da keinen Vorwurf, weil, also A, die Kassen sind leer, das weiß ich. B, die Regeln sind so, ja, es sind ja Gesetze, die geschrieben sind. Das ist ja auch gerade Thema in der Politik. Ich frage mich manchmal, wenn es in Wuppertal besser funktionieren würde, dass Verwaltung und Politik irgendwie besser miteinander arbeiten könnten, miteinander, nicht gegeneinander. Da ist irgendwie, knirscht es da. Ich weiß nicht, Micha und ich fragen uns oft, warum eigentlich, dass man das manchmal sinnvollerweise, glaube ich, über den kleineren Dienstweg mal Dinge entscheiden kann oder einfach mal, also das klappt, glaube ich, in anderen Städten besser.
Habt ihr da versucht, auch mal mit Politik ins Gespräch zu kommen?
Ja, am Anfang haben wir das gemacht. Und so ein bisschen, der eine schiebt dem anderen immer so ein bisschen die Schuld zu. Ich habe den Einblick nicht genug, um zu beurteilen, was ist da eigentlich. Ich weiß nur, dass es sogar bei der Trasse ja auch so war. Ja, also das heißt, auch da muss man wahnsinnig kämpfen, was total verrückt ist, weil das ist ja jetzt Aushängeschild für die Stadt. Mhm. Oder solche Sachen. Also Deutschland generell ist schwierig, was das angeht, diese ganze Bürokratie. Aber ich glaube, auch Wuppertal ist da schon auch nochmal speziell.
Wo gehst du denn selber gerne in Wuppertal in der Gastro hin?
Es gibt viele Orte, wo ich gerne hingehen würde. Aber wir bleiben natürlich meistens im Kiez, weil das einfach nebenan ist. Also wir gehen gegenüber ins Il Giotto oder Richtung Laurentiusplatz oder halt natürlich Kongo Katzengold. Mhm. Abends gehen wir dann in die Luisenstraße. Ne? Also da sind ja die ganzen Läden, mit denen ich auch groß geworden bin und die ich halt auch mag, mal einen Kaffee im Ski oder im Café. Also eigentlich diese ganze Ecke da, da versuchen wir so ein bisschen uns abzuwechseln, dass wir da so ein bisschen, ne, am Montag haben wir immer frei, dann gehen wir immer in einen Laden und gehen da frühstücken oder so. Und was ich sehr traurig finde in der Innenstadt, also ach ja, das Milias in der Innenstadt mag ich tatsächlich noch sehr gerne, weil das auch einfach eine Institution ist. Und das Manji Manji, dass das geht, das finde ich, dass das zumacht, finde ich wirklich traurig, weil das war so immer ein Laden, wo ich dachte, ach, das ist, ja, das ist so ein Laden, der würde in Wuppertal noch 2, 3 davon, würden der Stadt auf jeden Fall gut tun. Und jetzt geht er ausgerechnet. Ich verstehe es. Er sagt, er kann nicht mehr, will nicht mehr. Ist alles zu anstrengend gewesen.
Wir haben es auch schon sehr bedauert.
Ja.
Ja. Und ist das auch so, wenn du Gast bist, kriegst du auch die Pimpernellen, wenn Leute dann nicht mehr als 2 Teller getragen bekommen und wenn das nicht funktioniert, oder kannst du entspannt essen gehen oder was trinken gehen?
Nee, also da bin ich ganz, ganz locker geworden, weil bei uns, ne, wenn es voll ist, dauert es halt auch ein bisschen länger und in anderen Läden halt auch.
Wie ist das, würdest du sagen, unter euch Gastronominnen und Gastronomen? Ist das, jeder arbeitet vor sich hin oder ist das ernstliche Konkurrenz oder seid ihr eigentlich sowas wie eine große Community? Wie muss man sich das vorstellen, so eine Gastrobranche in einer Stadt?
Ein bisschen mehr hätte ich mir die Community gewünscht, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen. Es ist tatsächlich aber auch ein Wuppertaler Phänomen, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Liegt, glaube ich, auch an der Sache, dass die Gastronomen einfach mit dem Rücken an der Wand sind. Es ist im Moment, es ist schwer in der Gastronomie jetzt überhaupt noch Geld verdienen zu können. Ist wirklich momentan auch mit dieser ganzen Lage, mit der Inflation und so weiter, so gut wie unmöglich. Vielleicht noch in der Systemgastronomie, die ja auch in Wuppertal sehr expandiert. Und vielleicht liegt es auch daran, ja, dass jeder so ein bisschen erstmal bei sich bleibt oder auf sich guckt. Das würde ich schon so sagen, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn alle zusammenhalten, weil man hat ja dann unglaublich viel Kraft.
Es gibt 2 Sprüche, die man, finde ich, so rund um Gastronomie gerne hört. Das eine ist, wer nichts wird, wird, wird. Das andere ist, das ist doch hier eine Goldgrube. So, was stimmt denn jetzt?
Ja, genau das an alle meine Kollegen hier in Wuppertal. Genau, wer nichts wird, wird, wird. Oder das kriegen wir schon, oh, das machen wir schon, machen wir jetzt mal einen Kaffee auf, machen wir mal jetzt, ne, so. Hochachtung, das ist ein krasses Business und du musst dich wirklich auskennen, du musst unglaubliche Führungsqualitäten haben, du musst buchhalterisch, musst du wirklich auf Zack sein, du musst ununterbrochen aufpassen, dass nicht irgendwo links oder rechts irgendwas anders läuft. Du hast ja immer Mitarbeiter unter dir, die irgendwo auch funktionieren müssen. Allein an der Buchhaltung müsstest du eigentlich immer so 6-7 Stunden am Tag machen, zumindest bei uns. Aber nebenbei musst du eigentlich noch bei so einem größeren Laden einfach ununterbrochen da sein, um zu dirigieren, weil schon wieder irgendwelche Abläufe nicht funktionieren oder irgendwas. Du musst als Chef es alles am besten können, ob es jetzt Kaffee ist oder was weiß ich, das ist ganz wichtig. Ansonsten kannst du den anderen das nicht beibringen. Das ist schon richtige Unternehmensführung. Das ist wirklich hoch anspruchsvoll. Das habe ich tatsächlich unterschätzt.
Wie viele Leute habt ihr heute im Team?
Ich glaube, ich weiß es nicht genau, 26 oder so.
Okay. Das ist ja schon eigentlich ein, sagen wir mal, wie ein mittelständisches Unternehmen.
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ganz genau.
Und das sieht man ja von außen nicht so. Nee. Jetzt wird ja in Deutschland viel über Fachkräftemangel diskutiert oder mittlerweile lässt man das Fach ja so weg, also im Sinne von Kräftemangel. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen, die überhaupt irgendwie nur was anpacken können. Wie ist das bei euch?
Also wir haben tatsächlich das Glück, dass wir unglaublich gute Leute haben. Das hat aber auch lange gedauert. Wir neigen dazu, gerne die Älteren zu nehmen. Also wir sagen immer so über 30, das ist immer die alten Hasen, sind einfach.
Bewerbung ist raus.
es ist tatsächlich diese Sache mit dem Generationenkonflikt, also diese Sache, was immer auch in den Medien, was ich auch so verurteile, dass man da immer so drüber schreibt und so weiter. Und kaum bin ich Arbeitgeber und erlebe das jetzt ganz in der Praxis, denke ich, das ist alles wahr. Das stimmt, es ist. Die Jungen sind nicht mehr so belastbar. Teilweise geben sie das aber auch zu. Es ist jetzt überhaupt nicht, die sehen die Notwendigkeit nicht, was auch irgendwo ja auch Sinn macht, sich so aufzuopfern oder ne, Dinge zu machen, die zu viel sind. Sie wollen mehr Freizeit haben. Sie sind auch mehr mit sich beschäftigt, irgendwo auf eine Art. Und das funktioniert in so einer Sache wie Gastronomie einfach tatsächlich schlecht. Da braucht man Leute, die packen, die anpacken können, die auch Arbeit sehen und die vor allem auch dem anderen schnell mal zur Hand gehen, auch wenn es nicht ihr Aufgabenbereich ist. Da muss man unglaublich schnell zäh, Durchhaltevermögen muss man haben. Es ist
ein bisschen robust sein, was den Umgangston angeht. Ja, ne? Denn genau. wenn der Laden voll ist und die Hütte brennt, dann geht es auf kurzen Zuruf und dann kommt nicht vorher noch ein Bitte und ein Danke, sondern
ganz
dann
genau. Ne, so. Ganz genau.
Ne? Und das ist, glaube ich, auch dann bisweilen ein bisschen schwierig, wenn das so sehr direkt funktionieren muss. Ne?
Ganz genau. Also das ist schon irgendwie dadurch, dass wir irgendwie doch, glaube ich, ein beliebter Laden sind, haben wir noch eben die Leute, die sich bei uns bewerben und sagen, wir würden gern und bei euch arbeiten. Und dann haben wir das Glück, dass wir eben diesen Fachkräftemangel nicht haben. Und mittlerweile musst du das eben auch bezahlen können. Ich würde sagen, die Lohnkosten haben sich fast verdoppelt. Das musst du wollen. Du musst Lust an dieser Arbeit haben, weil du kannst woanders wahrscheinlich immer noch besser verdienen. Oder ne, du musst auch einfach Lust haben, diese Arbeit zu machen. Und dann kann es wirklich wunderschön sein, zu Kellnern.
Was würdest du denn sagen, macht dich zu einer guten Gastgeberin, / früher zu einer guten Kellnerin? Also du hast so davon geschwärmt, ich kann das gut nachvollziehen, aber wie muss man denn sein oder wie bist du, dass du sagst, ich kann das gut?
Ich bin irgendwann mal von meinem Chef darauf angesprochen worden, dass ich keine gute Gastgeberin mehr bin und ich sollte doch vielleicht mal gucken, ob ich mal was anderes mache. Und das war genau der Punkt, wo ich nicht mehr auf den Gast eingehen wollte bei Sonderwünschen oder irgendwie sowas. Und das ist aber unser Job. Das ist ja nicht nur ein Ort, wo man Kaffee bestellen kann und den bekommt, sondern es ist ja auch ein Ort, wo man Stimmung aufsaugt, wo man vielleicht auch Leute trifft, wo man sich ausruht, vielleicht auch nochmal über irgendwas nachdenkt. Das ist so ein bisschen so ein Vakuum, wo man so verweilt und jeder aus einem anderen Grund. Und du bist schon auch für diese Menschen da, denen ein gutes Gefühl zu geben. Ja? Also nicht nur denen einen Kaffee hinzuknallen. Ne? Und deswegen finde ich immer wichtig, das sage ich auch in meinem Laden, bitte, sobald es möglich ist, Sonderwünsche, außer es wird völlig grotesk, bitte erfüllen. Ja.
Was glaubst du denn, sagen die Wuppertalerinnen und Wuppertaler über die Gastro in ihrer Stadt?
Ich habe ja eben gesagt, ich finde, dass die Gastronomen es relativ schwer hier haben. Und die Wuppertaler sind ja eigentlich dann doch ein dankbares Publikum. Ich meine, die lieben ihr Luisenviertel. Mhm. Ne? Und das ist ja auch wirklich besonders. Also das habe ich auch immer, wenn ich in Hamburg oder so war, erzählt, wie alleine schon durch die Gebäude und dieses gemütliche Sitzen dann in diesen Kneipencafés und so weiter. Das hat ja wirklich unglaublich viel Flair, sodass das kann Köln kaum bieten, sowas.
Als Journalistin kennst du das ja, es gibt immer den Faktencheck. Unser Faktencheck ist Frank Krieger. Den haben wir auf die Straßen Wuppertals geschickt und haben ihn mal gefragt, wie die Wuppertalerinnen und Wuppertaler das eigentlich sehen. Und ich denke, da hören wir jetzt mal rein.
So, sag mal Wuppertal, wie finden Sie denn die Gastro-Szene in Wuppertal?
Es gibt viele Restaurants in der Innenstadt vor allen Dingen, finde ich sehr toll. Aber das Personal ist gestresst, ne?
Ich finde, in Wuppertal kann man vernünftig ausgehen.
Ja, ich finde auch, dass es eine sehr gute Auswahl gibt, auch an verschiedenen Küchen.
Ist aber noch ausbaufähig an einigen Stellen. Vielleicht noch so Kneipen und Bars, die etwas länger aufhält.
Wissen Sie, warum man Gastronomie sagt?
Nein.
Gastro, griechisch?
Der Magen.
Ja, die Magenkunde, sagt man.
Magenkunde, das.
Wie gefällt Ihnen die Magenkunde in Wuppertal?
Die ist so entlang der Herzogstraße ganz gut, wobei die Ketten überhand nehmen und sich einige etablierte Geschäfte schließen.
Hat sich das verändert seit Corona? Gehen Sie weniger oder Nein. Ist es wieder gleich viel?
Wir gehen genauso gleich viel wie vorher.
Ich bin so gut wie gar nicht in Wuppertal unterwegs. Ich bin Jägerin, ich bin nachts im Wald.
Also es entwickelt sich eine schöne Kulturszene eigentlich in Sachen Essen, finde ich. Es sind immer wieder kleinere Läden, die immer wieder aufmachen, weil leider sich jetzt über Corona zum Beispiel nicht gehalten haben, aber eigentlich wächst und gedeiht es.
Von der Qualität her eigentlich gut, aber die Preise steigen halt. Ne?
So gute chinesische Restaurants gibt es jetzt nicht wirklich, finde ich.
Zu viel Fastfood, zu viel Dönerläden.
Ein paar neue Kneipen wären mal ganz schön. So urige, alte Kneipen wie früher, wo man ein bisschen Karten spielen kann, vernünftige Tresen.
Servus, schnelle Frage. Wie finden Sie die Gastro-Szene in Wuppertal?
Richtig lecker muss man woanders hin. Also zum Beispiel in Düssel kriegt man schon was. Die Kutscherstuben sind super, aber das ist ja schon nicht mehr Wuppertal.
Wir haben aber auch ein Ein-Sterne-Restaurant an der Wittener Straße. Also so schlecht kann es doch nicht sein, oder?
Wo haben die den einen Stern?
In der Küche.
Ja, nach dem Michelin?
Ja.
Okay, nee, das war mir nicht bewusst.
Es gibt durchaus tolle Restaurants in Wuppertal. Ja, das Sieben Gründe zum Beispiel, das ist ein Megaladen. Die Allegria an der Brillerstraße, super lecker, gar keine Frage.
Da kommt irgendwie ein Aber, habe ich das Gefühl.
Ja, letzten Endes geht man zu selten dahin. Das Leben ist so voll mit irgendwelchen Aktivitäten, dass man letzten Endes am Ende des Tages schlussendlich froh ist, seinen Hintern auf dem Sofa zu parken.
Sie haben ja ganz so einen Schuss durch den Kopf verpasst.
Es tut mir leid.
Das ist nicht lustig.
Aber so sieht's doch aus.
Wuppertal, habe ich das Gefühl, ist immer so ein bisschen noch intensiver als ganz Deutschland. In ganz Deutschland ist dieses Phänomen dieser Problematisierung oder auch ein bisschen Beschwerde, so eine Beschwerdenatur. Also dieses nicht, also schon, ich bin ja schon dafür, aber nicht in my, not in my backyard, also nicht in meinem Vorgarten und so weiter und so fort. Und das ist schon, finde ich, hier in der Stadt ein Problem, weil wir ja sowieso gerade gucken müssen, dass die Stadt nicht an Attraktivität verliert. Also ich bin ja jetzt schon lange hier oder immer mal wieder hier, aber ich kenne die Stadt schon lange und ich finde schon, dass sie etwas an Attraktivität verloren hat, was schade ist, weil sie unglaublich viel Potenzial hat. Mhm. Also nach wie vor, ich war wirklich brennender Fan von dieser Stadt. Also ich weiß noch, bei Brand 1, da waren sie irgendwann mal ein bisschen genervt, weil ich ununterbrochen irgendeine Geschichte aus Wuppertal machen wollte, weil ich sag euch, das ist wirklich was ganz Besonderes und so. Und die lachten schon, sagten, da müssen wir mal hinfahren. Es ist wirklich viel Potenzial da und die Bürger, wenn die mal sich zusammenschließen und eine Idee haben und was machen, was ja wichtig ist, dieses Innovative, was mit der Schwebebahn angefangen hat, dann kommt da auch was Tolles dabei raus. Aber es wird schnell wieder kaputt gemacht oder sehr erschwert. Einmal eben von den Vorschriften her, ganz oft, wo man dann so sehr darauf pocht, ja. Aber auch die Anwohner selbst, jetzt war diese Sache Dach der Stadt, da bin ich mit meinem Mann an der Trasse entlang gelaufen und dann habe ich diese tolle Halle gesehen und dieses Dach der Stadt, diese Idee, davon habe ich das erste Mal gehört und habe gesagt, Mensch, mich, also ich tue Wuppertal jetzt wirklich Unrecht, das ist ja so eine tolle Sache, das ist so besonders, das würde sogar in Berlin was ganz Besonderes sein, was hier stattfindet, das ist so typisch Wuppertal, dass das hier stattfindet. Und ja, relativ kurze Zeit danach habe ich gehört, Anwohnerbeschwerden, es hat alles nicht stattfinden können, es wird auch nicht nochmal gemacht. Und das finde ich schon wirklich tragisch, weil das geht da ja nicht darum, dass eine Sache jetzt jeden Tag laut stattfindet, sondern das war ja nur ein ganz kleine, so ein paar Abende in einem bestimmten Sommer. Ja?
Man muss das vielleicht ganz kurz erklären, das Konzept war, dass in einer leerstehenden Halle praktisch im oberen Geschoss das so ein bisschen clubmäßig war, ne? So ein bisschen. Und dann sind da Leute einfach hingegangen und waren da tanzen und es war so ein bisschen Club-Atmosphäre.
Genau. Diese Diskussion jetzt im Luisenviertel, die ich auch verstehe teilweise, ne, von den Anwohnern, aber man muss natürlich auch bedenken, wie irrsinnig das ist, dass man ja im Grunde nur eine Straße hat für 360.000 Anwohner, wo man sagen könnte, das ist jetzt mal so eine Kneipenstraße, ne? Und wenn es da jetzt anfängt, dass man im Sommer um 10 Uhr alles hochklappen muss, dann wird die Stadt wahnsinnig an Attraktivität verlieren und das ist wirklich, wirklich schade. Und irgendwie hat sich da schon was verändert zu früher. Ich habe einen langen Artikel mal geschrieben über Seilbahn. Und es war immer lustig, weil alle Soziologen und alle Wissenschaftler mir gesagt haben, es ist überall die Revolution, aber in Deutschland, not in my backyard, haben die Deutschen ein Problem damit. Und ganz speziell eben dann in Wuppertal auch. Das war, fand ich extrem schade, dass das im Keim erstickt worden ist, weil das für die Stadt einfach eine tolle Sache gewesen wäre. Da bin ich überzeugt davon. Aber irgendwie wird es immer alles kaputt geredet, klein geredet und dann bleibt man halt dann doch bei so einem Sauberstädtchen, das aber nicht genug Geld hat. Also
und zumindest in Bezug auf das Luisenviertel kann man ja argumentieren, die Menschen, die da hinziehen oder da wohnen, wissen ja auch, in welchem Umfeld sie leben.
Ja, es gibt zum Beispiel, wir waren in Bordeaux. Das ist eine wunderschöne Stadt mit ganz vielen Kneipen, mit tollen Cafés, tollen Geschäften und da ist ganz viel Leben in der Stadt und auf den Plätzen. Und da hat wohl ein Bürgermeister in den 90er Jahren einfach städtebaulich einfach alles Mögliche ändern wollen. Aber er hat nicht nur städtebaulich was geändert, sondern er hat eben auch kleineren Geschäften, Boutiquen und so weiter die Möglichkeit gegeben, mit einer guten Idee sich zu bewerben. Und dann wurden die subventioniert 2 Jahre lang. Also eben nicht das, was bei uns stattfindet in Deutschland, dass man das noch zahlen muss und das noch zahlen muss und diese das geht nicht durch und das geht nicht durch, sondern die haben tatsächlich machen dürfen, was sie wollen und haben noch Geld dafür bekommen, dass sie eben nicht so eine Angst haben, das zu beginnen. Und das hat sich unglaublich gelohnt, weil das eine ganz tolle Stadt ist mit ganz viel Leben und viele, viele junge Leute und so. Und das ist halt das, was hier fehlt, dieser Geist, diese Vision.
Sowohl als Journalistin als auch als Gastronomin hast du ja Tag ein, Tag aus mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun und Menschengeschichten gehört und so. Erzähl mal aus dem Nähkästchen, was sind die lustigsten, spektakulärsten, unfassbarsten Geschichten, die dir passiert sind?
Im Journalismus würde ich jetzt mal, da passiert ja jeden Tag irgendwas Außergewöhnliches oder so habe ich es empfunden, aber als ich dann zum Beispiel in dieser Terrorgeschichte so extrem drin war, beispielsweise gab es so eine 2-3 Monate, wo ich jede Nacht mit Pierre Vogel telefoniert habe. Pierre Vogel ist damals der Salafist gewesen, der gefährliche, also vor den Medien stilisiert natürlich, der war nicht der gefährliche, weil die gefährlichen waren natürlich diejenigen, die man nicht kannte, so schon mal dahin gesagt, aber es war trotzdem jemand, der sehr bekannt war und im Untergrund lebte und ich fand es dann schon irgendwann total irrational, dass ich jeden Abend mit dem auf Kölsch da rumgetöttert habe, stundenlang, weil der so ein unglaublicher Schwafler war. Und ich aber trotzdem ja immer irgendwo dranbleiben musste an der Szene, das heißt, ich brauchte immer irgendwelche Informationen und fand es schon ein bisschen surreal, dass ich mit dem jetzt jeden Abend, also Micha hat also auch irgendwann mal ausgerastet, das muss jetzt auch mal ein Ende haben und so weiter und so fort. Meine Freizeit dann mit dem verbracht habe. Das war schon irgendwie eine spezielle Zeit. Vom Verfassungsschutz wurde ich zu der Zeit öfter mal abgehört, was man eigentlich dann erst mitbekommt, wenn sie sich dann 2 Monate später einen Brief kommen und sich dafür entschuldigen, dass sie mich dann und dann abgehört haben und so weiter. Also es war schon, ich kann da so, in diese Terrorsache kam ich schon so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind durch ein paar Artikel rein und das war schon irgendwie eine krasse Zeit, ist ein bisschen surreal gewesen, wo ich mich dann ja teilweise auch mit Leuten, die in Syrien dann waren und so weiter zusammen Gespräche geführt habe, auch so ein bisschen, man muss auch so ein bisschen, es gibt ja zweierlei Ansätze, man verbrüdert sich auch so ein bisschen damit, nicht, also man bleibt natürlich irgendwie professionell, aber ich muss die Jungs ja irgendwie verstehen und man trifft sich mit denen auch normal und das Skurrile war zum Beispiel mein Informant, was die Szene hier angeht, diese türkischen Rocker, wo das SEK ja einen erschossen hat, den Anführer von denen, das war auch eine heikle Geschichte und dieser Informant, der kam, dann hat sich tierisch gefreut und kam ins Schimmerlos und wollte mich da besuchen. Und da habe ich auch gesagt, ich weiß, es ist irgendwie so, es sind gerade völlig verschiedene Welten, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so will, ne? Das hat ja noch ein bisschen mafiöse Strukturen, das ist schon eine Parallelwelt, übrigens Garte, ne? Also das ist schon relativ nah auch beieinander. Und ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, mit Schutzgeld habe ich ihm dann gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das so will. Ich habe jetzt auch eine Gastronomie und so weiter. Bist du denn bescheuert? Also noch nicht bei euch, ihr ruft ja sofort die Bullen. Also ist es so, irgendwie haben die so eigene Gesetze. Aber es war schon irgendwie diese Kombination von zwei verschiedenen Welten, da musste ich erstmal so ein bisschen mit klarkommen. Ich habe auch anfangs noch Weihnachtsgrüße bekommen von ehemaligen IS-Kämpfern aus dem Gefängnis oder so. Ne, das ist und dann auch noch zu Weihnachten. Also es ist alles relativ skurril gewesen.
Dagegen sind die Geschichten heute in der Gastro dann wahrscheinlich deutlich entspannter, auch wenn es da vielleicht auch mal
zwischendurch
heiß und hoch hergeht. Wir haben eine Abschlussfrage, die wir dir stellen wollen. Stell dir vor, am Sparkassenturm, da unten am Islandufer, da gäbe es einen riesigen Banner, der da so ausgerollt wird mit einer Botschaft an die Stadt und du darfst die Botschaft da draufschreiben. Was würdest du den Wuppertalerinnen und Wuppertalern auf diesen Banner schreiben?
Die Wochenkarte des Schimmerlos gilt nicht.
Die Wochenkarte des Schimmerlos würde ich unten drunter noch kurz, nein. Mehr Mut.
Perfekt. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Verabschieden wir uns. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, liebe Barbara.
Und danke, dass du da warst.
Bis bald im Schimmerlos.
Gerne.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio. Präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.